war super.
Tage besoffen. Das ist ja unfassbar.
Der Borussia Hallo, liebe Fußball-Assis und Olilien. Und herzlich willkommen zur Borussia Explained Casterclass. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi und ich bin auch heute wieder nicht alleine, denn ich habe zum einen Tobi und zum anderen den Flo bei mir. Hallo, Jungs.
Hallo, ich grüße euch sehr aus Berlin. Seid ihr auch so große Hoffenheim-Fans heute Abend? Wir danken Dietmar Hopp, er tut so viel Gutes.
Boah, wir müssen aber wirklich froh sein. Hallo auch von mir. Ganz kurz, Möppi, ich finde das richtig cool, dass du sagst, du bist nicht alleine. Es wäre eigentlich mal eine coole Idee, eine Folge alleine aufzunehmen. Das war so am Rand. So 50 Minuten Monolog à la, naja, ich sag nicht den Ex-Trainer, den man jetzt überdacht hätte dafür. Aber nee, Hoffenheim müssen wir heute Abend echt froh sein, weil so langsam das Eis nach unten doch so ein bisschen schmilzt, oder ja doch, das Eis schmilzt, das ist eine gute Metapher. Schwierige Lage gerade und ich war echt froh, dass da irgendwie noch einer reingemurmelt wurde.
Ja, meine Mutter, die auch große Podcast-Hörerin ist, auch Fans von der Borussia Explained Caster Class, eine liebe Grüße, die hat schon vorgeschlagen, ob ich nicht mal mit ihr einen Podcast aufnehmen möchte. Also wenn mal wirklich Not am Mann ist und nicht unser Ehrenpräsident Dr. Thomas Guntermann am Start ist, dann, Mama, dann machen wir den Podcast.
Aber ist die nicht immer nur für die englischen Wochen zu haben oder wie war das?
Nee, die ist beim Pokal immer dabei.
Ah ja.
Die war gegen Heidenheim dabei, gegen Wolfsburg dabei und jetzt wäre sie auch gerne nach Saarbrücken mitgekommen, aber wir haben leider keine Karten gekriegt. Naja, vielleicht wird es ja doch was, wenn das Spiel irgendwo anders hin verlegt wird. Und nach Kaiserslautern ist sie wieder mit dabei. Ja, Freunde, wir haben ein ziemlich trostloses Spiel unserer Borussia gesehen. 0-0 zu Hause gegen Darmstadt. Und ich würde sagen, wir fangen mal wie immer mit der Aufstellung an. Im Tor Moritz Nikolas, dann davor eine Dreierkette aus Maxi Wöber, Ko Itakura, beide endlich wieder dabei. Und Nico Elvedi. Dann das Dreier-Mittelfeld aus Kone, Weigel und Neuhaus. Links Luca Netz, rechts Franck Honorat, wie eigentlich schon die gesamte Saison. Und dann vorne Jordan und Robin Hack, die beide leider verletzt raus mussten. Ja, Jungs, was habt ihr euch gedacht, als ihr diese Aufstellung gesehen habt vor dem Spiel?
Also ich habe mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen, über die Grundordnung. Ich glaube, wir waren ja, München muss ich jetzt sagen, ich habe das Spiel bis heute nicht gesehen, nicht mal die Tore gesehen tatsächlich. wir waren aber ja gegen München mit der 4-1-4-1 Grundordnung, glaube ich, ganz gut gefahren. Und ja, warum man jetzt wieder 3-5-2, 5-3-2 irgendwie oder auch 3-4-3 dann irgendwie spielen wollte. Also die Rückkehr zur hybriden Dreier- und Fünferkette. Es wirkte auf mich so etwas, als würde man einfach die Rückkehrer Itakura und Wöber gerne irgendwie unterbringen, zusammen mit Nico Elvedi auf dem Platz. Und ja, hat mich ein bisschen überrascht. Personell war das eigentlich, waren jetzt schon mit die besten Spieler auf dem Platz, aber Rocco Reitz und Player eben auch nicht. Also ich war jetzt nicht sauer oder wütend über die Aufstellung, aber es hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, geht mir auch so. Ich hab mich dann im Laufe des Spiels zunehmend geärgert darüber. Also erstmal denkt man ja so, ja gut, schöne Dreierkette. Also es sind ja wirklich hochklassige Spieler eigentlich so. Aber wenn du dann siehst, wie das gespielt wird, da ist wieder das alte Problem. Diese Formation hat irgendwie echt gar keinen Sinn. Also außer, dass du halt hinten viel Personal parken kannst, aber erwartet man das gegen Darmstadt, dass man da den Bus parken muss? Also das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also Tobi hat vorhin die Ballbesitzstatistik von Darmstadt rausgeholt, aber der ist jetzt auch nicht so bedrohlich, der Ballbesitz von Darmstadt, dass man da jetzt schon mal hinten viel Personal parken muss. Und dann ist halt so die Frage, ja, was ist dann der Plan nach vorne? Und so sah es dann ja dann auch irgendwie aus. Also irgendwie ein bisschen planlos.
Das Ding ist ja, wir haben ja selbst mit Joe Skelly im Aufbau in der Dreierkette gespielt. Also, aber der ist dann halt situativ immer höher geschoben und hat Honorat auch unterstützt, was Nico Elvedi nicht gemacht hat, wo wir jetzt nicht wissen, ist es ein Nico Elvedi-Ding oder ist es ein ein Trainerding, also ob das vorgegeben wurde, ne? Dass Honorar strikt auf der Right-Wingback-Position geblieben ist, also für alle ohne Fußballsprech quasi der rechte Außenverteidiger, was dem Mann eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich liegt. Also, und er konnte auch in der 65. Minute konnte er nicht mehr. Das hat man ganz deutlich gesehen, der konnte nicht mehr hinterhergehen.
Ja, weil wenn du nicht Skelly dann daneben hast, sondern Elvedi, der, also selbst wenn Seoane jetzt Elvedi gesagt hätte, macht es so wie Skelly, kann der das ja einfach nicht so wie Skelly spielen, weil Skelly eben intuitiv in diese Rechtsverteidigerrolle schlüpfen kann. Und das hat ja in dieser Saison auch von, also wenn man was feststellen kann, dann dieses Muster Skelly, Rocco, Honorar so in einem Dreieck und dann kombinieren sie sich irgendwie über die Seite nach vorne und das hat ja ganz ordentlich geklappt auch in Phasen und dass Elvedi da jetzt auf dem engen Raum jetzt nicht so die Fähigkeiten hat und auch nicht den Flügel hochläuft, das ist ja zu erwarten. Deswegen ist so ein bisschen auch nicht verwunderlich, dass Honorar dann noch mehr Bälle hinten holen musste und extrem viel Strecke nach vorne zurücklegen musste, wenn man hinten den Ball erobert hat. Und vorne hohe Balleroberungen waren irgendwie nicht eingeplant, weil da gab es auch nicht richtig so das Muster, wie man angelaufen ist, weil Honorar dann doch immer hinten reinfällt. Also das ist ja ganz einfach. Darmstadt schiebt dann wiederum ihren linken Außen einfach hoch und Honorar rennt hinterher, weil er denkt, den muss ich decken. Und dann kann er nicht vorne pressen. Und das ist so einfach auszuhebeln. Deswegen echt keine Ahnung, was da so die Idee war, außer halt echt hinten so die stabilsten reinzustellen.
Ich glaube, das ist wirklich so ein entscheidender Punkt. Mein Eindruck war irgendwann auch und deckt sich ja auch ein bisschen mit dem, was Seoane schon mal in Pressekonferenzen angedeutet hat, wie er denn spielen möchte. Und da war eigentlich die Antwort dann ja das Bestmögliche oder das hängt vom zur Verfügung stehenden Personal ab. Und in diesem Fall hatte ich den Eindruck, dass er die bestmöglichen Spieler in ihre bestmöglichen Positionen irgendwie drücken wollte. Weniger jetzt auf Gegner oder Matchplan, so mein Eindruck einfach, sondern einfach geguckt hat, okay, wir haben Wöber, Itakura wieder zur Verfügung, Elvedi ist zu gut, um ihn rauszunehmen, wie basteln wir das irgendwie stimmig zusammen? Und das, was dann ja funktioniert hat, diese 1-2-Aktion auf dem Flügel, Doppelpässe, dieser Stärke sich dann auch zu berauben durch diese Umstellung, hat sich ja als durchaus, nicht so guter Schachzug entpuppt, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt schon auf die Aufstellung mega eingestiegen, aber man merkt, es ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, glaube ich.
Ja, klar. Obwohl man auch irgendwann mit zunehmender Dauer gemerkt hat, dass Nico Elvedi auch mal selber das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Also auch dann mal, er ist jetzt nicht der große Spielaufbauspieler, der die langen Bälle schlägt oder sehr, sehr präzise Vertikalpässe spielt. Aber er hat den Ball genommen und ist gegangen, weil er gesehen hat, da war so oft Raum, was auch mit daran lag, dass halt der Achterraum vor Elvedi, der ja da aufging, beziehungsweise generell unser Achterraum, sehr schlecht, beziehungsweise sehr unintuitiv besetzt wurde. Also, ihr konntet es natürlich nicht sehen, aber Dennis hat uns ein paar Szenen schon mal rausgeschnitten und meistens waren wirklich das Problem unsere Achter, entweder Kone oder Florian Neuhaus. Weil die entweder den Raum nicht richtig besetzt haben, in Person von Florian Neuhaus, oder wie Kone einfach irgendwo hingelaufen ist, Gott weiß wohin.
Ja, man hat ja das Gefühl irgendwie, es war ja der Matchplan, auch das klang ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel schon ein bisschen an, dass man jetzt fußballerisch Akzente setzen wollte und dass man Darmstadt mit fußballerischen Mitteln, was ja erstmal total begrüßenswert ist, begegnen wollte. Was mich dann ein bisschen überrascht hat, Darmstadt ist irgendwie 9. in der Ballbesitzstatistik oder so, was für mich darauf hindeutet, nicht, dass Darmstadt so eine tolle Mannschaft ist, die am 9. meisten Ballbesitz hat, sondern dass bei den Gegnern von Darmstadt, die bis auf Borussia, ich glaube, die haben 6 Spiele außerhalb von Borussia nicht verloren, die Gegner eigentlich das ein bisschen mit Absicht machen, Darmstadt den Ball zu überlassen und denen quasi zu ermöglichen, ja, spielt ihr mal, ihr könnt es ja eh nicht. Und ausgerechnet Borussia kommt dann auf die Idee, heute müssen wir mal die fußballerische Klinge rausholen. Und dann ist eben von diesem Gerüst, was ja letztes Jahr versucht wurde aufzubauen, das hat auch nicht immer funktioniert, aber fußballerisch auch nicht mehr so viel da. Auf welche Strukturen, auf welche Muster will ich denn zurückgreifen? Und so sieht dann die erste Halbzeit aus. Das war ja ein Querpass-Festival ohne große Raumgewinne, sondergleichen. Also ich kann in der ganzen ersten Halbzeit mich an die eine zufällige Chance, wo Honorat freigespielt wird, und noch den noch größeren Zufall, als Jordan übers Tor schießt. Standardvariante, Ecke, Wöber noch, glaube ich. Ansonsten aus dem Spiel heraus war doch nichts, obwohl wir erste Hälfte, glaube ich, an die 70% Ballbesitz hatten. Also dieser Plan, Darmstadt fußballerisch zu begegnen, ist nicht so ganz aufgegangen. 62% Ballbesitz waren es übrigens in der ersten Hälfte, ohne dass man jetzt nennenswert Chancen daraus sich erspielt hätte.
Ja, und also es ist ja jetzt erstmal nicht überraschend oder jetzt kein total verquerer Gedanke, dass du davon ausgehst, dass du gegen Darmstadt zu Hause mit dem Ball was anfangen musst, ne? Also das finde ich jetzt erstmal nicht total aus der Welt. Aber so wie Möppi gesagt hat, das ist bei uns halt, ein Plan ist es dann halt auch nicht, sondern das ist dann viel Intuition. Also die Spieler, die markieren zwar irgendwie eine Position, mehr oder weniger gut, das heißt, sie besetzen irgendwelche Räume, aber da ist, und dann in der Ausführung ist das dann meistens bei uns abhängig davon, wie dynamisch, wie intuitiv bewegen sie sich richtig in den Raum. Man hat das Gefühl, da gibt's jetzt nicht den klaren Auslöser, wo dann die ganze Mannschaft weiß, okay, jetzt bewegen wir uns da und dahin, weil das und das passiert, sondern Kone denkt, ich laufe jetzt mal zum Itakura, hol mir einen Ball. Der Weigel steht mir zwar irgendwie so halb im Weg, aber komm, also besser zwei als keiner, so ungefähr. Die stehen dann beide irgendwo am Mittelkreis rum. Neuhaus ist gedeckt, markiert vorne irgendwie den Zehnerraum. Hack ist immer aktiv, will sich immer irgendwo einen Ball anpolen und losdribbeln. Netzclip vorne am Flügel. Also das ist alles so, das ist erstens nicht besonders ökonomisch, wie der Raum da aufgeteilt wird. Und dann funktioniert das intuitiv auch einfach nicht. Also das ist wirklich nur die Basics. So ab und zu funktioniert mal ein Doppelpass, so auf dem Flügel. Aber du willst halt eigentlich immer auch eher durchs Zentrum. Und das passt bei uns gar nicht. Da gibt's keinen Plan, irgendwie durchs Zentrum zu kombinieren. Und wenn die Spieler dann auch nicht wach sind, dann ist es halt echt schwierig. Also du hattest in der ersten Halbzeit ja wirklich das Gefühl, wir kommen nicht dazu, Dominanz aufzubauen. Weil wenn auch alles intuitiv ist, dann kann halt auch ein Gegenpressing natürlich nicht funktionieren und so. Und dann kriegst du keine Dominanz.
Ich würde jetzt mal Flohs Beobachtung so ein bisschen runterbrechen, so wie sich das für mich auch angefühlt hat im Stadion. Und selbst in der zweiten Hälfte, als dann mehr Druck aufgebaut wurde, das kann man ja gar nicht abstreiten. Es hatte alles so ein bisschen so einen zufälligen Touch. Man dachte so, okay, hier ist mal eine Balleroberung und irgendwie stehen die Spieler ja, also können sie sich auch zueinander verhalten und ein paar Pässe spielen. Aber es fehlt so die größere Idee, wenn wir dieses Video Borussia Barcelona denken, wo man wirklich die Muster ja in 3 Minuten Zusammenschnitt schon erkennen kann unter Lucien Favre. Ich erwarte gar nicht, dass Seoane jetzt die Favre-Muster nach 6, 7 Monaten auspackt. Aber mir fehlt irgendwo die Handschrift, was will Borussia denn mit dem Ball? Und da ist es für mich alles Stückwerk, alles irgendwie so zufällig eben, so wie es sich gerade ergibt. So spielen wir mal und wir hoffen auf einen guten Pass von Player. Vielleicht dribbelt Haki mal 1, 2 Leute aus. Aber das ist wirklich Stückwerk, wie es im Buche steht. Und ich kann im Moment nicht erkennen, und jetzt sind wir schon mitten in der zweiten Saisonhälfte, ich kann noch keinen Prozess erkennen oder Besserung erkennen. Der Trend geht eher nach unten, würde ich sogar behaupten. Wir haben jetzt wenig Tore geschossen in der Rückrunde bislang, was ja bislang noch eine Stärke war. Und das ist einfach irgendwie bedenklich. Und das ist, wie es sich für mich anfühlt, was Flo gerade viel eloquenter und genauer beschrieben hat. Aber dieses Phänomen Stückwerk, fehlender roter Faden, ist für mich ein großer neuralgischer Punkt im Moment.
Und ich finde, es ist an sich ist es eine legitime Art, Fußball zu spielen, wenn man darauf aus ist, gute Einzelspieler, die wir ja auch haben, in Situationen zu bringen, in denen sie gut spielen. Einfach nur, indem sie das tun, was sie normalerweise tun würden. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und ich meine, es ist ja an sich eine schlaue Situation, wenn du einen Honorar auf dem Platz hast, den immer wieder in diese Situation zu bringen, wie wir sie in den letzten Wochen so oft gesehen haben. Sonst hätte er nicht so viele Flanken geschlagen und so viele Expected Assists gesammelt. So, du bringst einen guten Individualspieler in eine Situation, wo er das ausspielen kann, was er kann. Das hat Jupp Heynckes damals auch gemacht, indem er Arjen Robben und Franck Ribéry in Situationen bringen lassen hat, wo sie das spielen können, was sie halt tun.
Ancelotti ist ja auch so ein Beispiel.
Ja, genau. Das ist komplett legitim. Sonst würden auch Leute wie Mourinho oder sowas, der sagt hinten dicht und sonst spielt halt Fußball, würde das nie funktionieren. So. Aber wenn du dann ein Honorar auf dem rechten Wingback versauern lässt und dann noch nicht mal mehr diese One-Twos kommen, also diese Doppelpässe, wo er dann in die Situation kommt, ich glaube, der ist in der ersten Halbzeit 2-3 Mal, das eine Mal jämmerlich versammelt den Ball irgendwo mit dem Außenriss, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Aber ja, man hat oft gesehen, Huck, Jordan, Neuhaus standen sich irgendwo auf dem Fuß, hatten überhaupt keinen Platz. Kone, ja, was kann er? Er kann gute 1-gegen-1-Situationen auflösen, hat auch nicht so richtig geklappt.
Und dein einziger Zielspieler, den du ja hoch mit Flanken anspielen könntest, die ja trotzdem kamen, also es kam ja immer wieder mal was reingeflogen, der einzige Zielspieler wird dann als Wandspieler irgendwo 20 Meter vorm Strafraum geparkt. Ich glaube, Jordan hat in den letzten, ganzen Jahr 2024 ein, zwei, drei Kopfbälle im Strafraum angenommen. Wen sollen wir da sonst anspielen? Huck? Also was dieses Konzept, viele Flanken reinzuschlagen, ist ja vor allem dann gut, wenn du weißt, auf wen. Aber auch das sehe ich im Moment nicht so ganz. Also es wurde ja schon angedeutet, dass man Jordan auch anders einsetzen möchte. Auch das hat der Sioane jetzt angedeutet, dass es nicht der Anspruch sein kann, nur langes Holz auf Jordan zu schlagen und den dann dazu binden. Aber behoben wurde das gegen Darmstadt auch kein bisschen.
Ja, ich finde, Honorar, irgendwie muss man immer über den sprechen, weil der ja schon irgendwie sehr aktiv in unserem Spiel ist und viel nach vorne initiiert, aber man sieht bei ihm ja auch sehr gut, dass da völlig die Präzision abgeht, ne? Also wenn er dann mal in den Situationen ist und auch mal eine Halbfeldflanke, das gab es ja in München auch sehr häufig, dann fehlt ihm oft die Präzision und jetzt im Spiel war das auch wieder so, er hat es ja auch mit dann ein paar Abschlüssen versucht und Mappy hat die eine Chance angesprochen, aber ich finde, da sieht man das halt, dass es ja gerade selbst dieses Einfache nicht funktioniert, weil den müsstest du viel höher in die Position kriegen und ohne, dass der da erstmal hinsprinten muss. Also den musst du eigentlich, dem müssen andere die Bälle nach vorne tragen, nicht er selber. Also das ist ja wirklich, der holt sich den Ball ab, der gibt mal kurz in die Mitte, damit der ein bisschen kurz mal den Fuß draufstellt und dann schießt er den Ball wieder tief, damit Honorar steil gehen kann. Da legt er dann irgendwie ein halbes Spielfeld hin. Und dann vorne, klar, da ist manchmal auch der Puls zu hoch und dann rutscht der Ball weg. Aber
er kommt ja auch rein körperlich gar nicht. Also wenn er den Ball annehmen muss und du dann einen Konter über ihn fahren möchtest, mit ihm als Zielspieler am Ende, so schnell ist er ja gar nicht. Also da brauchen wir einen Spieler, der kostet das Sechsfache. Ja. Das ist einfach nicht Jordans Spiel. Der muss eigentlich entweder im Strafraum direkt angespielt werden oder er kann den Ball festmachen. Beides in einem Spielzug. Halte ich für fast unmöglich.
Ja, genau. Und John ist das andere Beispiel. Also das ist halt genauso. Das wurde ja vorher bei der PK auch schon angesprochen und das ist ja jetzt nicht gelöst worden. Und ich glaube, das wird auch nicht so gelöst. Und ich finde das komisch. Wir müssen jetzt so viel über Grundformation gefühlt sprechen. Wir sagen ja sonst immer, das ist nicht so wichtig. Aber ich habe das Gefühl, bei Sioane ist es doch sehr wichtig, weil er selbst so darin denkt, in diesen Grundordnungen. Also für ihn ist das, glaube ich, sehr entscheidend. Sind da hinten 4 oder sind das 5? 5 sind für ihn mehr Stabilität, 4 ist mehr, ein bisschen mehr Risiko. Und das finde ich, das ist eigentlich keine so moderne Denkweise, aber ich glaube, bei ihm ist es sehr wichtig. Und wenn wir uns dann darauf einlassen, dann sind wir natürlich offensiv jetzt nicht gut besetzt gewesen in der Formation mit einem 5-3-2, wie wir es gespielt haben, weil du keine offensiven Außen hast. Also ja, und das hat in München ja deutlich besser funktioniert. Da hatten wir deutlich mehr Ballbesitzanteile auch in der Münchner Hälfte. Also in München. Und jetzt in Darmstadt nicht. Also gegen Darmstadt zu Hause nicht. Also das scheint ja dann doch entscheidend zu sein.
Du hast dich halt selber dem beraubt, was den Fußball ja ausmacht. Also mehr Spieler an eine bestimmte Stelle zu bekommen, als der Gegner hat, wo genug Platz ist.
Ja.
So, wenn du dann nach links verschoben hast, hattest du auf einmal dann zum Beispiel Hack, Netz und Kone da, die da irgendwas gemacht haben. Aber dadurch, dass die drei hinten so starr waren, also dass Elvedi nicht nach vorne gegangen ist, um den Raum zu besetzen, oder Neuhaus nicht in der richtigen Position oder Weigel war, um dann angespielt zu werden, um rüberzugehen auf die rechte Seite, beziehungsweise Honorar dann auch zu weit hinten war, um dann beim Verlagern direkten Impact zu haben, dann bist du aufgeschmissen in so einem Spiel. Denn Darmstadt steht kompakt, das war ja jetzt keine Überraschung, dass die so gespielt haben.
Ja. Ja, und du könntest diese Dreierkette ja sogar auch noch offensiver spielen, aber da gibt's auch keine Abläufe. Also, wenn ich mich jetzt an Hütter oder sowas erinnere oder so, in der Zeit war das ja auch so der Shit, dass diese Halbverteidiger in der Außen in der Dreierkette dann auch offensiv sehr viel mitgemacht haben. Also in Frankfurt so Hinteregger links oder so und bei uns dann Ginter, der das auch oder dann später Bayer, die das auch teilweise sehr offensiv dann interpretiert haben und am gegnerischen 16er mit beteiligt waren und auch tiefe Läufe angeboten haben und so. Also das war eine Zeit lang ja so eine richtige Mode und das machen wir ja auch nicht. Das ist ja gar nicht vorgesehen. Die stehen ja echt in der Linie, die drei hinten in der Kette.
Mhm. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass man nicht vorankommt.
Ja, und andererseits halt gegen den Ball bleibt immer noch das Problem, das sagen wir auch schon lange, da kriegst du ja gar keinen Druck auf den Gegner in der Formation irgendwie. Also kannst ja Darmstadt pressen, so gut sind die auch nicht, aber das haben wir auch nicht richtig versucht. Ja.
Ja, also es macht momentan wenig Spaß, Borussia zu gucken.
Hat super Tobi wenig.
Ja. Auch schon im Vorgespräch gesagt. So, und jetzt sind auch noch wieder Jordan und Hack verletzt. Hack, der mir super gefallen hat in den letzten Wochen, weil der immer mal wieder für was gut ist, immer wieder für eine Aktion gut ist. Ja, ist jetzt nicht mehr da. Jetzt ist Player wieder da, da haben wir Glück gehabt. Schwanne ist ja, keine Ahnung, wo der ist, immer noch verletzt. Jetzt spielen wir wahrscheinlich, nächstes Spiel war mit Gumu und Player. Und es wird wieder Stückwerk sein, auch wenn Gumu, als er reingekommen hat, gut Alarm gemacht hat. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht.
Das Kernproblem ist ja einfach, dass man, also wir reden, das ist ja ein bisschen chaotisch, was wir gerade auch besprechen, weil es eigentlich um die Frage kreist die ganze Zeit, wohin wollen wir überhaupt? Also das ist das Hauptproblem. In welchem Ziel soll ich denn messen, wie gut das Spiel jetzt war, auf dem Weg zu was denn? Ja. Also wir wollten irgendwie Punkte holen, dann war es nicht gut. Es war ein Punkt von einem Verein, der überhaupt erst 11 Punkte vorher geholt hatte. Dann war es scheiße. Aber was ist denn, wenn ich nur die Punkte holen möchte, dann sind wir mittlerweile auch auf dem Holzweg. Dann sind Union ist nächste Woche vorbei. Dann also sehe ich noch nicht, dass wir vom Platz 16 ganz die restliche Saison wegbleiben. Also es geht um Punkte. Okay. Das ist das Maximalziel, andere Ansprüche haben wir nicht mehr.
Mhm.
Und dann stehen wir auch schon selbst nach Punkten bemessen schlecht da, aber die viel wichtigere Frage ist ja, was ist denn das andere Ziel? Wir wollen, ja, also ehrlich gesagt kann ich dann pragmatisch auch nicht mehr hören. Was ist denn jetzt, also pragmatisieren wir uns jetzt irgendwie ins Nichts? Was ist denn das Ziel von dem Ganzen? Worauf arbeiten wir denn hin? Und wenn die Frage nicht geklärt ist, dann können wir hier dusselig eine 50-minütige Folge machen. Aber ich würde das schon gerne mal hören. Wie soll es denn aussehen? Und wenn man sagt, wir wollen defensiv kompakt stehen, wir spielen Konterfußball, fein, mach halt. Wir wollen Adi Hütter Fußball spielen, mach, go. Also ich bin überhaupt nicht idealistisch oder ideologisch zu sagen, ich will das so und so und so haben. Aber ich will irgendwie wissen, wie es aussehen soll. Und nicht, ich packe eine Woche den Bus, dann kommt Bayern, dann packe ich wieder den Bus, es funktioniert nicht. Parke ich gegen Darmstadt nochmal den Bus, was sollte das denn sein am Ende? Also das, ich bin im Moment echt ratlos und deswegen ist es auch so frustrierend, weil der Prozess, der ja immer proklamiert wird, mir überhaupt nicht ersichtlich ist. Der Prozess zu was denn? Also das ist doch Schwachsinn, wenn ich immer von einem Prozess spreche.
Ja, du kannst nicht einen Prozess ausrufen, wenn du kein Ziel definierst. So, und das Ziel, und das spielerische Ziel, das wir momentan haben, ist, nachdem Roland Wirkus, was hat er nochmal gesagt?
Punkte
nachdem
holen Hütter, ist das Ziel.
Hütter gegangen ist, was war das? Ballbesitzorientierten Fußball, schönen Fußball. Ja, sehe ich nichts von.
Technisch hochwertigen Fußball haben die das, glaube ich, auch immer genannt. Irgendwie dafür steht Borussia, technisch hochwertigen Fußball. Ja, aber jetzt im Moment ist nur irgendwie Punkte holen und dann wird immer, wenn es nicht klappt, verwiesen auf diesen Umbruch. Das kann ich auch so langsam nicht mehr hören, weil was ist der Umbruch? Rocco Reitz ist der Umbruch. Also Luca Netz, was ist die Entschuldigung? Luca Netz in deiner dritten Bundesliga-Saison, dem müssen wir noch Zeit geben oder was? Also der gehört zu unseren stabilsten Spielern, an dem liegt es nicht. Ne? Also das ist ja wirklich, dann verstehe ich halt nicht, wo ist der Umbruch? Der Umbruch wird auch vor allem in erster Linie personell definiert, ne? Also habe ich das Gefühl. Ich glaube, das wird immer, damit meint auch Seoane, wenn er das irgendwie immer vorweist, darauf haben wir uns geeinigt, bla bla bla. Damit ist gemeint, ja, jetzt mehr junge Spieler und so einbauen, Spieler entwickeln wieder stärker, dadurch vielleicht auch Erlöse generieren und so. Okay, verstehe ich. Aber das ist ja alleine auch noch keine Strategie für eine Fußballmannschaft, ne? Also du bist ja nicht Bambini-Trainer, der irgendwie sagt, ich habe erfolgreich gearbeitet, wenn die alle jetzt in den nächsten Jahrgang kommen oder so, ne? Also das ist ja ein bisschen mehr bei einer Profimannschaft. Deswegen verstehe ich das auch noch nicht so ganz, weil dieser Begriff Umbruch ist halt gar nicht inhaltlich gefüllt. Und das war ja vor einem Jahr so sehr, weil man dann so gesagt hat, jetzt von Hütter trennen wir uns aus inhaltlichen Gründen, aber jetzt gar nicht mehr. Also nach welchen Maßstäben verfährt man eigentlich bei Borussia? Das ist ein Jahr so, ein Jahr so. Und wie Tobi sagt, es kommt ja jetzt auch gar nicht so sehr darauf an, was der Inhalt ist, sondern sagt uns, es gibt einen Inhalt. Das wäre ja schon genug.
Ja, es ist ja auch, wenn du sagst, individuell finde ich sogar, dass die Spieler, und das kann man ja zumindest nochmal lobend hervorheben, haben wir auch schon oft gemacht, die Spieler sich ja größtenteils gut entwickeln und individuell eine gute Saison spielen. Also bei Moritz Nikolas angefangen, Luca Netz hat sich toll entwickelt, auch Joe Skelly taktisch ein bisschen flexibler geworden, kleine Delle gehabt jetzt, aber Rocco Reitz brauchen wir gar nicht von sprechen. Ist doch klar, wir haben richtig viele Spieler, die sich toll entwickelt haben. Und trotzdem, und das ist ja eines der Probleme, ist das so ein Zahnrad oder so, wenn man sich eine Mannschaft als großes Zahnradsystem vorstellt, haben wir 11 total stark drehende Zahnräder, die für sich vielleicht gut performen, also nicht alle, aber größtenteils. Aber wenn die nicht zusammendrehen quasi, dann kann das eine noch so stark drehen, wie es will. Wenn es nicht ins andere greift, ist das Ergebnis scheiße. Und so war das vielleicht bei Lucien Favre, der hat dann auch mal einen Lukas Rupp ein halbes Jahr durchgetragen, der dann Stamm spielen musste oder sowas, weil das Gesamtsystem sehr gut stimmig in sich funktioniert hat. Und mein Problem ist nicht, dass noch nicht alles ineinander greift, sondern mein Problem ist eher, dass ich gar keinen Bauplan erkenne. Und dass es dann mal holprig wird, alles geschenkt. Aber irgendwo muss es ein Ziel geben, auf das man hinarbeitet. Und ja, man hätte noch irgendwie sich das zu Weihnachten zurechtbiegen können, mit den guten Offensivszenen, den ein, zwei einfachen Mustern, die man da hat. Fair enough, dann machen wir gegen den Ball noch ein paar mehr Sachen richtig und spielen eine gute Rückrunde. Aber danach sieht es gerade auch nicht aus. Und so langsam muss man mal irgendwie die Fragen stellen, finde ich.
Ja gut, das Ding ist halt, du hast aber so viele Spieler, wie sich gut entwickelt haben, möchte ich sagen, dass einige Spieler das überhaupt nicht haben. Also ich finde Manu Kone diese Saison um einiges schlechter, obwohl er, glaube ich, mehr Freiheiten hat in seinem Spiel. Florian Neuhaus geschenkt, der war letzte Saison auch schon nicht so besonders gut. Aber was ja auch Zusammenhang, weil er viel verletzt war. Marvin Friedrich hat sich nicht weiterentwickelt. Es hat sich, da sage ich jetzt nichts so. Gumu hat sich auch nicht gerade weiterentwickelt. Thomas Schwanscherer ist auch ein junger Spieler. Der ist 23. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und also Anfang der Saison, gut, da dachten alle so, yo, jetzt haben wir unseren persönlichen Davy Selke. Aber da ist auch noch nichts draus geworden. Also dieses ja, dieses Argument finde ich schwierig.
Ja, Skelly ist jetzt auch nicht, hat auch nicht den Wahnsinnssprung gemacht. Also das kann man so weiterspinnen. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt ins Extreme drehen würde und sage, wir gucken jetzt nur auf Spielerentwicklung, was passt du dann am Ende? Du spielst eine scheiß Saison, bleibst vielleicht irgendwie in der Bundesliga, vielleicht auch über die Relegation oder was auch immer. Und die guten, paar guten Einzelspieler, die gehen dann halt, ne? Die gehen, weil du gar keine Perspektive mehr bieten kannst. Das ist bei uns ja über die Jahre jetzt schon auch zurückgeschraubt worden, auch vernünftigerweise, klar. Aber es wird ja immer schwieriger, dann auch Spieler zu gewinnen. Und ich glaube nicht, dass das eine nachhaltige Strategie ist. Also das muss tatsächlich im Gefüge sich entwickeln. Nur so bleibt es dann auch nachhaltig. Und das ist halt echt das Problem. Aber ich finde, weil das jetzt so ein Zungenschlag nimmt, will ich gerne auch noch mal sagen, das ist jetzt auch nicht, Seoane ist nicht der Hauptschuldige. Und
nein.
Es geht auch nicht darum, Seoane jetzt rauszuschmeißen oder so. Ich glaube, das fordert von uns keiner, weil wir selbst, also ich bin auch froh, dass wir so einen bekommen haben, klar. Ich glaube, der kann auch eine Mannschaft gut führen und der will auch anders Fußball spielen lassen, als so, glaube ich. Aber natürlich ist seine Leistung bisher auch nicht super. Und trotzdem, glaube ich, ist das Problem viel, viel grundlegender. Dass die Trainer, das muss man jetzt einfach auch zugeben, in den letzten Jahren alle Trainer nicht genug Ressourcen vom Verein bekommen. Die kriegen keine strategische Unterstützung vom Verein. Da macht keiner den Rücken stark, da stärkt keiner den Rücken für den Trainer und sagt, kommuniziert auch mal öffentlich eben so Schritte, Etappen und sagt irgendwie, da sind wir jetzt gerade. Deswegen volle Unterstützung für Seoane und so. Das haben wir mit dem abgesprochen. Das sind unsere Benchmarks, jetzt so neudeutsch gesprochen, keine Ahnung. Das passiert ja alles nicht. Der Trainer ist immer allein und ist die ärmste Sau. Der wird bei den PKs zerrissen. Letztes Jahr war Rollo noch ab und zu da. Dann war Farke aber trotzdem am Ende im Fegefeuer, im Kreuzfeuer und im Fegefeuer. Und jetzt ist Seoane immer da alleine. Und du hast das Gefühl, der arbeitet auch irgendwie alleine in diesem Verein. Ja. Das ist ja wirklich, ist ja grausam irgendwie, was da los ist. Da ist ja keiner, der wirklich uns mal was gibt an die Hand.
Ich würde mich auch noch mal für Seoane sogar stark machen. Wir haben ihn natürlich jetzt auch, also er hat bestimmt Fehler gemacht, die hat Daniel Farke letztes Jahr auch gemacht, die hat Adi Hütter gemacht, die hat Marco Rose und wer auch immer hat die Fehler so. Also Seoane bestimmt keine 1+ bislang, aber also einmal finde ich den sympathisch und ich finde auch eigentlich dieses Kadermanagement und so, er hat auch gute Sachen reingebracht und eingebracht, alles kein Problem. Was mir fehlt, und da würde ich dir total beipflichten, ist letztlich auch, das wurde letztes Jahr ein bisschen überstrahlt, diese ja, Visionslosigkeit in Sachen des Vereins, dadurch, dass dann Daniel Farke irgendwie eloquent war, irgendwann ist es auch umgeschlagen, dass er ein bisschen viel geredet hat, aber Daniel Farke war so eine, er hat eine gewisse Ausstrahlung gehabt und ein gewisses Charisma. Jetzt ist Seoane auch charismatisch, aber auf eine andere Art, sodass einfach da ein riesiges Vakuum entstanden ist. Und eigentlich bräuchte man mal irgendjemanden, der das Ganze moderiert und diesen Prozess, also das ist nicht Seoanes Aufgabe zu sagen, wir wollen als Verein da und dahin. Seoane ist im Zweifel in 4 Wochen weg, wenn es schlecht läuft. Also natürlich kann Seoane nicht den mehrjährigen Prozess definieren. Und wo ist denn da Roland Wirkus, Markus Aretz, wie die Leute heißen? Schmadtke wird dann im Pokal mal hingeschickt, zu sagen, wir wollen besser nicht spielen. Aber wer ist denn der Sprecher, der diese Gesamtstrategie des Vereins, die Entwicklung irgendwie in die Hand nimmt, in den Blick nimmt? Da kommt von Vereinsseite gar nichts. Es gab eine Meldung, wir haben uns einvernehmlich von Daniel Farke getrennt, fair enough. Wird Gründe gegeben haben dafür. Und dann hat man die Entscheidung Seoane getroffen. Und da ist man ja, oder ich wäre da voll bereit, mitzugehen, diesen Weg. Ich will aber wissen, eben wohin der führen soll. Und jetzt sage ich das zum 5. Mal. Es muss doch irgendjemand im Verein definiert haben, was wollen wir denn jetzt für einen Weg einschlagen, wenn es der letzte Weg wohl nicht sein sollte. Und da kriegt man ja von Vereinsseite gar nichts mit. Und wenn, also das ist ganz einfache, ja nicht Mathematik, was ist das, Pädagogik oder was, wenn ich kein Ziel habe,
Roland Wirkus, Sozialpädagoge, wollte ich nur mal Diplom-Sozialpädagoge. Ja, klar. Also es wurde ja auch gesagt, dass dann der Schmatke auf den PKs sitzen soll. Aber wo ist er? Weiß ich nicht. Ist nicht da. So, und dann wird da Seoane alleine gelassen. Und der Trainer ist an sich, das hat Dennis heute auch schon gesagt, der Trainer ist an sich das Mittel zum Zweck. Um zu dem zu kommen, was du dir als Verein vorstellst. Wenn du ein großer Verein bist, der struggelt, aber wieder an die Spitze kommen möchte, egal wie, dann holst du Mourinho, weil er genau dafür steht. Ne? Ja, ist doch so, oder? Weil ja. das Ziel ist klar und du nimmst den Trainer, der dann Mittel zum Zweck ist. So. Und das sieht man bei Borussia überhaupt nicht. Also du kannst natürlich sagen, wir wollen wieder ein Ausbildungsverein sein, der gute Talente bekommt und die weiterentwickelt. Ja, kannst du sagen, aber das hat ja wenig mit der eigenen spielerischen Identität zu tun. Das ist eigentlich in Deutschland quasi jeder Verein unter Bayern. Ist ein Ausbildungsverein. Ja. Selbst Borussia Dortmund, das können die noch so sehr zetern, wie sie wollen, das sind sie nun mal. Und wenn es dann für die Premier League ist.
Ja.
Ne? Also das kann nicht das Ziel sein, wo du hinkommen möchtest.
Nee, das ist auch
ja, das ist ein Randthema.
Ja, das hat sich ja aber auch, das hatten wir aber auch jahrelang. Das wurde dann ein Stück weit, glaube ich, das ist ja die Geschichte irgendwie. Das wurde dann vernachlässigt, weil wir eben in höheren Regionen gespielt haben und dann so jemand wie Eberl einfach auch dann irgendwann wirklich diesen letzten Schritt gehen wollte zum Titel. Und dann hat man da diese Basis so ein Stück weit vernachlässigt. Richtig, richtige Analyse, sehe ich auch so. Aber trotzdem brauchst du ja auch mehr. Und das muss man ja leider sagen, ich will die Person auf keinen Fall irgendwo in der Nähe von Mönchengladbach wieder sehen, aber diese Rolle, die Max Eberl ausgefüllt hat, die wurde nicht neu besetzt. Also die erfüllt keiner neu. Das heißt, auch jemand, der gegenüber dem Präsidium und sonst irgendwem seine inhaltlichen Linien verteidigt und für sich auch Unterstützung einfordert, öffentlich dafür auch gerade steht und Verantwortung übernimmt, die Trainer schützt, das hat er ja immer gemacht. Also dafür wurde er auch zu Recht teilweise kritisiert, weil das halt eben sehr, sehr dogmatisch teilweise war. Aber das macht ja jetzt keiner in der Weise. Und Rollo ist bestimmt einfach ein netter Typ und bestimmt auch loyal dem Verein gegenüber. Aber ich glaube nicht, und das ist, also ich glaube, das kann man auch nachweisen jetzt in den letzten Jahren. Im Zweifel beugt er sich dem öffentlichen Druck und vielleicht auch den Anfragen von oben und sagt, okay, ja, mit dem Trainer klappt's nicht, ich stimme euch zu und machen wir was anderes. Weil so sieht's ja aus, irgendwie die Entscheidung aus dem letzten Sommer. Ne? Er hat Anschiss bekommen, die Öffentlichkeit war auch nicht zufrieden. Dann war sein ausgerufener Borussia-Weg mit dem Borussia-Fußball dann doch nicht mehr so wichtig. Dann nimmt man einfach den besten Namen, der da irgendwie auf dem Markt war. Und man holt einen Schmatke, weil man irgendwie festgestellt hat, ja, die Leute haben Anfragen, muss man nicht da mal ein paar neue Leute reinholen, holt man, aber die haben irgendwie keine richtige Aufgabe. Also, und ich glaube, so ein Schmatke ist wirklich ein kompetenter Typ, das hört man ja überall. Dem muss man viel mehr irgendwie Verantwortung übergeben. Aber ich glaube, da ist dann die Beharrungskraft in diesem Verein einfach so groß, dass das nicht passiert.
Von ja, alleine. Du kannst doch nicht den nächsten Grüß-August holen, ja, der einfach nur sagt, hallo, ich bin hier. Und dann kommt im Endeffekt nichts. Und ich meine, wir hören ja auch Sachen aus dem Verein. Ne? Und dass da Strukturen einfach stecken geblieben sind, das macht mir Angst, weil ich finde, wir haben gerade, ich will das nicht überdramatisieren, ne? Aber mir gibt das Ganze gerade ganz schöne Schalke-Vibes, ohne dass wir noch so einen Großmagnaten wie, oder so einen lauten Großmagnaten wie Tönnies dabei haben. Wir haben ja nur unseren...
Aber man an der Stelle zumindest mit Schalke, also was diesen sportlichen, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber habe ich jetzt gemacht.
Wollte aber, ich nicht, aber ich wollte es eigentlich doch.
Ich habe es ja gemacht. Das Ding ist, wenn man jetzt Schalke guckt, ich glaube, diese sportliche Abwärtsspirale, das spüre ich, also für mich war da Augsburg ein totales Aha-Erlebnis, wo ich einfach das Gefühl habe, boah, ich glaube, aus dieser Dynamik, also wenn ich mich nicht täusche, das hoffe ich natürlich, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung, aber wenn ich mich nicht täusche, dann kommt Borussia dann nicht mehr raus. Also da, wir sind jetzt seit 3-4 Jahren im Abwärtsstrudel und der geht steil nach unten, jetzt im Moment steiler als vorher sogar noch. Und ich sehe schon, also diese Gefahr, dass man so, ja, dass man nochmal 2-3 Plätze tiefer rutscht und dann kann man sich ausrechnen, wo man landet. Die Gefahr sehe ich absolut. Und da würde ich dir zustimmen mit Schalke, wo ich halt nicht zustimmen würde mit dem, also die Rahmenbedingungen, wenn jetzt Borussia absteigen würde oder sowas. Man fällt ja auf gesunde Beine. Das ist zumindest, das kann man ja sagen, konservativ geführt, total korrekt. Ich glaube, dass finanziell da erstmal alles im Lot wäre und dass man sich dann auch neu aufstellen könnte, aber bestenfalls kommt es halt nicht so weit. Nur meine Sorgen wachsen auch momentan wöchentlich, muss ich sagen. Das ist nicht so, es ist jetzt 0-0 gegen Darmstadt, wir sind nicht abgestiegen und sowas, aber das Dahinterliegende, was man so sich auch die ganze Zeit fragt, das löst doch große Sorgenfalten bei mir auch aus, ja.
Ja, vor allem, also wir, vorhin waren wir 4 Punkte vor Köln oder so, ne, zwischenzeitlich. Dann kam der Ausgleich. Und also, wenn man gegen Darmstadt das nicht schafft, wer kommt denn da Leichteres? Also klar kannst du es auch gegen, musst du es eigentlich auch gegen Mainz, Köln, Bochum dann schaffen. Bochum spielt aber auch eine gute Saison für ihre Verhältnisse. Und Köln stabilisiert sich gerade so ein bisschen. Und wir, also das Schlimme ist ja, Darmstadt, so ein Gegner wie Darmstadt spielt schlecht, langsam, fehlt die individuelle Klasse, um offensiv gefährlich zu sein und kann auch nicht besonders gut pressen, hat nicht so viel Intensität und so weiter. Das heißt, eigentlich super Voraussetzungen. Aber wir haben nicht die Mittel, um das zu nutzen gerade. Und das macht halt für die nächsten Wochen echt schon ein bisschen Sorge. Will nicht ausschließen, dass du in Leipzig dann wieder ein überraschend gutes Spiel machst vielleicht. Dann kannst du ja auch wieder ein Stück weit mauern und dann schickst du wieder irgendwen lang. Kann auch funktionieren. Aber trotzdem, so gerade in den Heimspielen, da fehlt uns echt so ein bisschen die Basis, auf die wir so zurückfallen können. Das, was so die Jahre da war. Dass wir einfach den Ruf, den berechtigten Ruf hatten, eine Mannschaft zu sein, die was mit dem Ball anfangen kann. Und das ist jetzt gerade halt nicht mehr da. Und dann fehlt so das fußballerische Kapital, so gut wir als Verein aufgestellt sein sollen. Und das ist dann, glaube ich, schon wieder so, da kommen wir wieder zu so einer Frage, ne? Das haben ja andere auch aufgebracht, schon bei Twitter und so. Diese absolute Aversion gegen Risiko oder auch mal was zu investieren oder sowas, ne? Du musst ja selbst als Vereinsführung feststellen, uns fehlt das fußballerische Kapital geht uns abhanden, so gut wie unser Konto auch aussehen mag. Und dann machst du was falsch. Und das, ich glaube, das merkt keiner oder keiner will von seiner Position so runter irgendwie, ja.
Ja, also Mauern und langer Ball ist ja, wie wir schon gesagt haben, nicht das Problem. Das finden wir nicht geil. Aber wenn es wenigstens konsequent gemacht wird und da ein System hintersteckt,
ja,
dann kann ich das akzeptieren. So, und ich wollte nur mal, ich habe hier meine tolle Tabelle, die ich pflege. Wir haben, die habe ich mal kurz ausgewertet, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal gegen Gegner gespielt, die unter uns in der Tabelle standen. Und wir haben daraus wie viele Punkte geholt?
6 oder 5?
4. 4 also Punkte aus 7 Spielen gegen Gegner, die unter uns standen in der Tabelle.
Das ja, hoffentlich überholt Bochum uns dann vor dem nächsten Heimspiel.
Das waren dann Darmstadt, Mainz, der FC, Union, Bremen, Augsburg und nochmal Darmstadt.
Mhm. Ja. Genau.
Gegen die wir übrigens bei 6 oder 7 Spielen mit einer Dreierkette gespielt haben. Wollte ich nur mal gesagt haben, noch.
Ja.
Alle wie würdet anderen, ihr euch denn, oder Möppi erstmal?
Ja, alle anderen haben halt, ne, waren über uns in der Tabelle, als wir gegen die gespielt haben.
Wie würdet ihr euch denn positionieren? Ich habe gestern ein paar Mal den Take gelesen, dass man ja zweite Hälfte sehr ordentlich gedrückt hat und es Chancen gab, dann das 1-0 irgendwie zu machen. Jordan, erste Halbzeit sogar schon. Ja, dass quasi das Ergebnis jetzt wieder alles überstrahlt und dass man 1-2-0 jetzt total positiv und souverän bewertet hätte. Weil letztes Jahr haben wir das ja selbst oft gesagt, ich glaube auch ein bisschen zu oft, also ich habe es gestern gar nicht gefühlt. Ich wäre selbst mit einem glücklichen 1-0, würde ich mir Sorgen machen. Wie würdet ihr das sehen?
Ja, ich finde, wenn man so weit ist, dass man sich nicht mehr über einen Sieg der eigenen Mannschaft freut, nur weil man hofft, dass sich irgendwas ändert, wenn man verliert, dann ist es weit gekommen. Also so weit wäre ich noch nicht gewesen. Ich hätte mich gefreut und ich wäre komplett ausgerastet in der Nordkurve wahrscheinlich. Aber wir machen das ja, dass wir uns das Spiel nochmal angucken, also zumindest viel davon. Und wenn man das dann reflektiert, dann hätte ich es wahrscheinlich immer noch nicht gut gefunden. Ich hätte es gut gefunden, weil wir dadurch mehr aus der Zone unten rausgekommen wären. Ne? Und nicht, weil die Hoffnung da ist, dass wir oben durch das, was wir spielen, nochmal angeklopft hätten. Ne?
Ja.
Also, ich finde es super schwierig.
Ja, das ist der letzte Punkt, das ist das Einzige, ne? Also du gewinnst ein bisschen mehr Ruhe und wenn du jetzt wirklich so dolle punkten musst und so stark unter Druck bist, punktemäßig, dann wird auch die Entwicklung viel, viel schwieriger, ne? Weil dann guckst du, dann kommt halt wirklich so dieser Fokus nur darauf, wie kriege ich das bestmögliche Ergebnis, keine Experimente. Auch bei der Jugend wird es dann schwieriger, die reinzuwerfen und so weiter und so weiter. Das ist halt echt so ein massiver Nachteil, glaube ich. Deswegen wäre es toll gewesen, aber ich fand, in keiner Phase hatten wir das Heft so richtig in der Hand. Und auch in der zweiten Halbzeit war das teilweise dann sehr wild, das Spiel. Darmstadt hatte einfach nicht die Klasse. Die sind, glaube ich, 5-mal oder so auf unsere Kette mit 3 Mann zugelaufen, aber denen fehlten einfach so die Skills und das Tempo, daraus was zu machen. Dann diese eine Abseitssituation von Skarke, der auf rechts geschickt wurde, was kein Abseits war und einfach schon abgepfiffen wurde, wo sonst jeder Scheiß laufen gelassen wird, wenn die 10 Meter im Abseits stehen oder so, ne? Da hatten wir extrem Glück. Deswegen, für mich wäre das auf jeden Fall glücklich gewesen und auch nicht verdient. Aber natürlich gab es Chancen. Aber was sind die Chancen? Netz und Gumu haben ganz gut harmoniert. Netz hat ganz gut irgendwie auch ein paar Steckpässe gespielt. Dann diese Chance von Gumu, die er auf Flacco rüberlegt und so. Das ist aber viel auch wieder Einzelleistung gewesen, ne?
Und ich glaube, das hätte mich am meisten gefreut, wenn einfach nur für Patrick Herrmann, ja, weil er selber merkt, dass jetzt der Herbst seiner Karriere fast vorbei ist und es langsam Winter wird, Winter is coming, das hätte mich richtig gefreut, wenn er in so einer Situation nochmal die Energie reinbringt und er hatte ja gute Situationen, das möchte man ja gar nicht ausschließen, also ich fand Patrick Herrmann jetzt auch nicht so verkehrt.
Ich muss auch sagen, ich habe gestern also mitgefiebert, ne, also falls jetzt irgendwie die Frage gerade so rüberkam, als hätte ich da irgendwie auf eine Niederlage oder sowas gehofft. Ich habe also so weit muss es ja echt erstmal kommen, by the way. Ich habe auch mitgefiebert bis zum Schluss. Es ist ja schon fast schon, gibt mir schon fast wieder Frontseck-Vibes, obwohl wir punktemäßig noch ein paar Punkte davon weg sind. Du musst einfach dieses Spiel gewinnen, um nicht unten reinzurutschen. So weit ist es halt jetzt gerade. Und ich bin da auch rumgetigert es gab ja Ecken bis in die Nachspielzeit rein eigentlich, wo man jetzt nicht so richtig fette Chancen dann kurz vor Schluss noch hatte. Aber ja, wenn das irgendwie noch einer reinfällt, ich wollte nur darauf hinaus, dass es einfach kein souveräner Sieg für mich gewesen wäre, so oder so nicht. Es wäre einfach ein Krampfding gewesen. Es wäre natürlich, hätten wir vielleicht nicht diesen Rant losgelassen, wenn es jetzt 1-0 spät ausgeht. Aber die Probleme hätte ich trotzdem gesehen. Also die sind da, dass es einfach kein Ziel gibt, dass ich keine richtige Vision erkennen kann und folglich auch keine große Entwicklung. Und ja, ich glaube, daran hätte dann auch ein spätes 1-0, so sehr es mich auch gefreut hätte, in der Bewertung eigentlich nichts geändert.
Ja, und wir waren auch gefühlt schon mal weiter, ne? Also ich erinnere mich an Herbst, Winter. So Pokalspiel gegen Heidenheim ist für mich so fast fußballerisch so mit das Beste gewesen, offensiv so von uns. Und da habe ich zwischendurch echt so gedacht, ja, das macht Bock, das ist cool, das hat irgendwie Tempo und so. Und wenn das jetzt unser Fußball ist, ein paar Kontakte, schnell nach vorne, dann dribbelt einer auf dem Flügel und so. Ja, hätte ich genommen, ne? Also so schön holländisch irgendwie 4-3-3, zwei Außenstürmer und in der Mitte ein Schlags wie Jordan, der da irgendwas reinstolpert. Geil, ja, also hätte kein Problem mit. Da sind wir ja wieder weggekommen von.
Mirko Slomka-Fußball. 10 Sekunden vorne sein. Echt geil gefunden.
Ja, aber da waren wir schon mal irgendwie und es ist dann nicht besser geworden. Das ist halt echt so, glaube ich, was nervt.
Ja, und nächste Woche fahren wir zu RB Leipzig, die ja mal wieder ein bisschen kriseln, wenn man das so nennen möchte.
Kriselnde Gegner liegen Gladbach.
Ja. Wir haben jetzt aus den letzten 5 Spielen 3 verloren, 1 gewonnen und 1 unentschieden gespielt. Das kann eigentlich.
Hat Borussia in Leipzig schon mal Punkte abgegeben eigentlich? Oder ich glaube, alle Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen in Leipzig.
Ja.
Einmal wurden 2 Punkte uns gestohlen durch die gelb-rote Karte gegen Player.
Tobi Stieler.
Nur Siege.
Tobi Stieler.
Ja.
Mein Erzfeind.
Pass auf, dass die EG-Schiedsrichter sich nicht meldet.
Ja. Oh Mann. Ja, also, was wollen wir von dem Spiel? Ich frag mal wie Edin Terzic, was wollen wir? Was kann Gladbach uns bieten? Und was brauchen die dafür? Ja, Tobi, was brauchen die dafür?
Boah, einen klaren Plan. Glück. und eine gute individuelle Leistung. Also ich kann mir vorstellen, um das mal so zu abzukürzen, wenn die Spieler individuell gut performen, was sie alle dieses Jahr auch schon gemacht haben, wenn der Plan stimmig ist oder funktionieren kann, wie in Leverkusen, wo auch eine Menge Glück dabei war, dann kann ich mir vorstellen, dass man mit ein bisschen Glück, wie gesagt, ein Ergebnis einfahren kann, vielleicht wieder 0-0. Also so souverän ist Red Bull jetzt nicht drauf, dass die uns da 4-5-0 notwendigerweise an die Wand schießen müssen. Es würde mich nicht wundern, wenn man nach dem Spiel wieder denken würde, ach ja, verhältnismäßig mit Blick auf den Gegner, und so war das doch ganz ordentlich. Das würde mich absolut nicht überraschen. Ein hoher Sieg mit fußballerisch toll rausgespielten Toren, 2-3-0, würde mich dagegen sehr überraschen. Also ich schiel so auf einen Punkt. Glaube, irgendwie dudeln die uns ein, zwei Dinger rein, dann verliert Borussia 2-3-0 oder 3-1. So wie München vielleicht das Spiel. Aber ich hoffe auf einen Punkt und den kann man ähnlich wie in Leverkusen vielleicht erreichen.
Ja, das Mindeste ist 8-bar schlagen, sage ich jetzt mal so. Das ist wirklich das Minimalziel, damit es nicht schon vor dem nächsten Heimspiel dann völlig eskaliert und die Stimmung dann total im Keller ist. Aber das ist für mich jetzt auch wieder eher so ein bisschen Freakspiel wie Bayern und Bayer, wo du hinfährst und ja auch viele Sachen, die du in so einem Heimspiel dir eigentlich nicht eigentlich vornimmst und so, dann auch mal zur Seite legst und wirklich ein bisschen das grobere Werkzeug auspackt, und das liegt uns vielleicht im Moment auch mehr, aber für mich ist wirklich entscheidend das nächste Heimspiel, weil da glaube ich, dann da zeigt sich vieles. Und da sollte man in Leipzig halt gucken, dass man sich dann nicht wieder auch moralisch dann total zerschießt vorher.
Ja, also die Wochen nach Leipzig, das wird Borussias Saison entscheiden,
ja,
wo es wirklich hingeht. Bochum, Mainz, Köln, Pokal Saarbrücken Nachholspiel, Heidenheim.
Boah, theoretisch müsste man den Anspruch haben zu sagen, die haut mal alle weg. Also ganz ehrlich,
ja.
Bochum, Mainz, Köln. Die haben, gut, Bochum ist ganz gut drauf, aber Heimspiel gegen Bochum, bei aller Liebe, Köln, Mainz, Saarbrücken. Wenn du die alle schlägst, was ja immer noch, also ich will mir das nicht nehmen lassen, irgendwie das daran glauben zu können, dann wäre das cool. Also dann stehen wir ja, denke ich, was haben wir für Scheiße gelabert, 54 Minuten, und das Ziel ist doch klar erkennbar und was weiß ich. Dann nehmen wir alles zurück. Nee, aber ja, im Moment fehlt mir so jegliche Zuversicht von innen heraus. Aber so rein, also es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen zu sagen, dass man da 3-4 Spiele von gewinnt. Also darf es nicht sein, weil kann ja, wahrscheinlich fällt mir das auf die Füße, aber.
Ist ja echt auch nichts so Außergewöhnliches, einfach mal zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Das ist ja.
Das kann man ja mal machen. Also ich weiß nicht, wer da Probleme mit haben soll.
Pinty hat's geschafft.
Ja, Pinty hat's geschafft. Pinty Comeback. Ja, also. Tobi sagt also 15 Punkte und ungefährdetes Weiterkommen im DFB-Pokal. Und dann spielen wir in Kaiserslautern. Und dann sagen wir am Ende des Spiels ausgerechnet Julian Niehüs, ausgerechnet Bamu Akasimakala, ausgerechnet Jan Elvedi und ausgerechnet Marlon Ritter.
Ja. Lass uns nicht so sehr über das Halbfinale sprechen. Nee.
Erstmal dahin kommen. Und ich würde sagen, damit haben wir es geschafft für diese Woche. Folgt uns immer auf Instagram und Twitter. Tobi unter @Bökeblog, Flo unter @BorussiaBarca und mir unter @MattyMoped. Gebt 5 Sterne, schreibt einen Kommentar, lasst von euch hören. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war super. Hab ich auch mitgemacht.